Wenn du dich für eine Arbeitsstelle bewirbst, dann wirst du dich für bestimmte Dinge interessieren. Sicherlich interessieren dich dann die Arbeitszeiten. Wie viele Stunden muss ich arbeiten in der Woche? 30, 50, 100? Oder bestimmst, fragst du, was sind die Aufstiegsmöglichkeiten? Gibt es eine Möglichkeit, sich in diesem Beruf fortzuentwickeln? Bestimmt fragst du auch, was erwarten die eigentlich von mir? Was muss ich in diesem Job tun? Was muss ich leisten? Aber eine Frage ist für die meisten noch viel wichtiger. Und zwar die Frage, wie viel verdiene ich denn in dieser Arbeit? Was wird mein Lohn sein? Zahlt sich das am Ende aus? Die Leistung, die ich bringe und den Lohn, den ich schlussendlich bekomme. Und die meisten Firmen heute wissen das natürlich. Ein guter Lohn bewirkt bei den Mitarbeitern Motivation. Also im normalen Berufsleben ist es so, dass der Lohn offenbar sehr wichtig ist bei uns Menschen. Aber nicht nur im Berufsleben, sondern in allen Bereichen fragen wir ja ständig, was bringt mir das ein? Rentiert sich's? Lohnt sich das? Aber wisst ihr, was mir komisch vorkommt? Wenn es bei uns Christen um die Nachfolge Jesu geht, wenn es bei uns um die Arbeit im Reich Gottes geht, da wird unser auf Belohnung ausgerichtetes Denken plötzlich ganz bescheiden. Eigentlich fast übermenschlich bescheiden. Das ist bei mir auch so. Dass ich als Christ über meinen Lohn nachdenke oder darüber rede, das empfinde ich eher als unpassend. Dann sage ich, ich diene Jesus doch um seinetwillen, aber nicht um irgendeines Lohnes willen, oder? Aber ganz so biblisch ist es eigentlich nicht, dieses Denken. Denn gerade das Neue Testament spricht sehr viel über den Lohn eines Christen. In unserem Text heute fragt der Petrus nach dem Lohn, weil er und die anderen Aposteln Jesus nachfolgen. Was bekommen wir dafür, ist die Frage. Und siehe da, was mich erstaunt, Jesus reagiert gar nicht sauer, sondern ganz selbstverständlich und ganz ruhig und normal antwortet er. Er sagt nicht, ja hallo Petrus, sag einmal, genügt es dir nicht, dass du mich hast? Willst du etwa noch mehr? Nein, das sagt er nicht. Er antwortet ganz selbstverständlich und sagt, Petrus, wer mir nachfolgt, der wird reich belohnt. Vom Lohn der Nachfolge. Über diesem Predigtthema möchte ich jetzt den Text lesen aus Markus Kapitel 10. Zunächst einmal die Verse 28 bis 31. Ich möchte ermutigen, die Bibel aufzuschlagen. Wir bleiben hauptsächlich in Kapitel 10 heute und müssen nicht so viel rumblättern. Markus Kapitel 10, die Verse 28 bis 31. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Die Antwort von Jesus gliedert sich eigentlich in zwei Bereiche. Zuerst sagt er, was wir verlieren könnten. Und dann sagt er, was wir bekommen werden. Und zwar heute schon. Und was wir bekommen werden in der Zukunft. Was könnten wir denn verlieren? Ich möchte um den Text besser beurteilen zu können, nochmal auf den gesamten Zusammenhang eingehen. Das war ja schon das Thema von der letzten Predigt, letzten Sonntag. In Vers 17 kommt ein reicher Oberster zu Jesus und spricht ihn an und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und als ihn Jesus auf die Gebote anspricht, sagt dieser reiche Oberste, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus erwidert ihm, eins fehlt dir. Geh hin und verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm wieder, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und dann heißt es in Vers 22, dass er ganz traurig wurde über dieses Wort und er betrübt davon ging, denn er hatte viele Güter. Er war reich und offenbar nicht bereit, seinen Reichtum zu verlassen. Und damit offenbarte Jesus eigentlich sein Herz. Der Reichtum im Leben dieses Mannes, der war eine wichtigere Priorität als Jesus selber oder als das Reich Gottes. In Vers 23 sagt der Herr dann, da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Kommt eher Kamel durch ein Nadelöhr durch. Und dann sind die Jünger entsetzt. Und dann fragen sie, wer kann dann überhaupt errettet werden? Wer kann schon alles verlassen? Wie soll das gehen? Und Jesus antwortet wieder, was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Und jetzt stelle ich mir so vor, dass es an dieser Stelle plötzlich beim Petrus schnackelt. Und der Petrus schreit auf in seiner spontanen Art und sagt, siehe! Und Petrus sagt, schau, Jesus! Es scheint fast, als ob der Petrus selber überrascht ist plötzlich. Und er denkt sich tatsächlich, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Herr, wir haben alles verlassen. Das, was dieser reiche Mann nicht schaffte, das hat Gott bei uns möglich gemacht. Schau her, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und nach der Parallele nach dem Matthäus-Evangelium fragt er dann gleichzeitig noch, was wird uns dafür zuteil? Was springt dabei raus? Und genau darauf geht Jesus jetzt ein. Der Petrus sagt, sieh, wir haben alles verlassen. Und Jesus erklärt jetzt gleich noch ein wenig näher, was dieses alles sein könnte. Und er sagt, Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Äcker. 8 Begriffe. Wenn man die in 2 Gruppen zusammenfasst, dann können wir sagen, es geht hier um Besitz und Beziehungen. Niemand, der Besitz oder Beziehungen verlassen hat, um meinetwillen. Heißt das, dass wir unser Haus verschenken sollen? Dass ich morgen mein Auto verschleudern soll? Heißt es, dass ich meine Eltern verlassen muss oder der Bauer seinen Acker? Nein, ich denke, das ist klar. Darum geht's gar nicht. Aber es kann sein, dass du gewisse Dinge einmal um Jesu Willen verlassen musst. Haben wir gestern den ganzen Tag über von Nordkorea gehört mit der Jugend. Dort wird es schon ein bisschen konkreter wie bei uns, gell? Bei uns ist es irgendwie ziemlich weit weg, denke ich mir. Aber in Nordkorea, wer da nicht niederfällt vor dieser Statue von dem Kim Il-sung, der muss damit rechnen, dass er aus der Familie herausgerissen wird, ins Arbeitslager kommt und plötzlich getrennt lebt von seinen Kindern und seiner Frau. Oder hier bei uns in der Gegend, in der Salzburger Gegend, da mussten im 18. Jahrhundert zigtausende von Christen um ihres Glaubens willen ihre schöne Heimat verlassen. Und wer so die Bauern hier in der Gegend kennt, der weiß, wie heimatverbunden diese Bauern mit ihrer Gegend sind. Viele Familien wurden damals auseinandergerissen in einem Schreiben, in einem Protestschreiben um 17.30 Uhr nach Regensburg. Da heißt es einmal, zwei Salzburger Untertanen namens Hans Lerchner und Veit Bremen befinden sich nicht in geringer Trübsal und Beängstigung, dass sie, wie bereits bekannt, wegen der evangelischen Religion entschlossen sind, zu emigrieren, also auszuwandern. Gleichwohl man ihnen aus unermesslichen Ursachen weder ihr Vermögen noch ihre neuen Kinder folgen lassen will. Also diese zwei Männer waren bereit, um ihres Glaubens willen wegzugehen. Die Frauen standen nicht so dahinter, sie wollten dem katholischen Glauben treu bleiben, aber sie gingen weg und ließen 9 Kinder zurück. Da wurden Familien und Ehen wegen ihres Glaubens brutal auseinandergerissen. Ein anderer von diesen Emigranten, der Rupert Schweiger, der schrieb an dem Tag seiner Emigration, wo er weg musste, am 26.11.1731, er hat ein langes Gedicht gemacht, 3 Strophen nur, das zeitlich gut mag fahren hin, wenn nur der Himmel mir gewinn. Wer Jesus hat, ist reich genug, auch auf seinem Exilantenzug. Keinen Acker, Wiesenhaus noch Geld nehme ich mir mit von dieser Welt. Drum mögen sie zurückgestehen, muss ich als Pilger davon gehen. Leb wohl, du wertes Vaterland, dem ich den Rücken hab gewandt. Gott sei mit dir und auch mit mir, ich reise in Gottes Schutz von dir. Und dieser Rupert hat diese Zeilen mit viel Tränen geschrieben. Aber auch in der Zuversicht, dass es richtig war, in diesem Augenblick alles für den Herrn Jesus zu verlassen. Wie viele Menschen weltweit heute und in den vergangenen Zeiten haben wegen ihres Glaubens Häuser, Eltern, Frauen, Kinder, Äcker verlassen? Und wir sollten uns das als verwöhnte Wohlstandschristen in unseren bequemen Sesseln ständig vor Augen halten. Jesus sagt einmal in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Die Frage ist jetzt nicht, muss ich jetzt Deutschland verlassen, so wie Paul und Steffi nach Rumänien gehen? Oder muss ich nach Mali gehen oder irgendwo in den Dschungel? Die Frage ist auch nicht primär, muss ich jetzt alles verkaufen, damit ich morgen dann irgendwo in ein Asylantenheim gehe, nach Berlin oder Hamburg. Aber die Frage, die wir uns heute Morgen schon stellen wollen, ist die Frage, wozu wäre ich eigentlich bereit? Wenn der Auftrag Jesu an mich so ergehen würde, so wie an diesen reichen Jüngling dort. Wozu wäre ich bereit? Das würde dann offenbaren, wenn wir die Frage ehrlich beantworten, wo bei uns die Prioritäten liegen. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Es geht hier um Dinge und um Menschen, die wir eventuell vielleicht aufgrund von Verfolgung verlassen, hinten lassen müssen oder vielleicht auch freiwillig hinten lassen müssen, weil sie unseren Blick hindern auf Jesus allein und weil sie uns hindern in der Nachfolge. Es kann sein, dass du deinen gut bezahlten Bürojob kündigen musst, weil dein Chef immer wieder von dir verlangt, dass du irgendwie deine Kunden ständig austrickst und anlügst. Das Problem bei dem Reichen hier in Markus 10, das war, er fragt zwar nach der Ewigkeit, aber er war gebunden an das irdische Leben durch seinen Besitz. Und damit war er gar nicht qualifiziert für die Ewigkeit. Er war gar nicht bereit für die Ewigkeit. Und deshalb sagt Jesus, um etwas zu offenbaren, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Verlasse alles. Wenn du alles verlässt, was hast du dann noch? Nix. Und wenn du nichts mehr hast, was bist du dann? Ein Bettler. Und Jesus nimmt nur Bettler auf. Hans hat vorher schon zitiert, selig sind die geistlich Armen, die Bergpredigt. Und dann das Paradox, denn ihre ist das Himmelreich. Der Lukas sagt nicht geistlich Armen, sondern der Lukas sagt, selig sind die Armen, die nichts haben. Und jetzt das Paradox, sie sind die reichsten Menschen der Welt. Ihnen gehört das Himmelreich. In Markus 10, Vers 14 haben wir gelesen, dass Kinder zu Jesus bringen, die Jünger wehren ihn ab und sagen, das ist nichts für Kinder, haut ab. Und Jesus nimmt diese Kinder in ihre Mitte und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Warum? Kinder sind Bettler. Zumindest waren sie es damals, gell? In unserer heutigen Zeit sind Kinder auch nicht mehr Bettler. Wenn ich sehe, was sie alles kaufen können. Aber der reiche Oberste, der war kein Bettler. Und das, glaube ich, ist irgendwo der Punkt. Jesus nimmt nur Bettler auf. Und jetzt komme ich zum zweiten Ansatz in diesem Text. Jesus nimmt nur Bettler auf, aber er lässt uns nie Bettler bleiben. Da ist keiner, der um meinetwillen und des Evangeliums willen alles verlässt, der nicht hundertfältig wieder empfängt. Und dann listet er auf Haus, Brüder, Schwestern und so weiter. Und jetzt interessiert uns natürlich, was bekommen wir denn dafür, wenn wir diese Dinge verlassen? Was kriegen wir? Was ist der Lohn? Das war die Frage von Petrus. Und die Antwort vom Herrn überrascht, also mich persönlich völlig. Er sagt, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, allerdings unter Verfolgungen. Der Vers sagt, wir bekommen in der jetzigen Zeit, also nicht erst irgendwann im Himmel, sondern in der jetzigen Zeit bekommen wir das gleiche Kapital wieder. Und zwar hundertfältig, wenn ich es mathematisch umrechne, ist es ein Zinssatz von 10.000%. Wo kriegst du denn sowas? Beim Herrn. Was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, du bekommst in dieser Zeit das Hundertfache an Häuser, an Brüdern, an Schwestern, an Mütter, an Kinder, an Äcker, allerdings unter Verfolgung. Um welche Häuser, Brüder, Schwestern, Äcker geht's denn eigentlich? Habt ihr irgendeine Idee? Darfst das gern sagen. Wer denkt da in eine bestimmte Richtung? Ja, aber was meint Jesus, wenn er sagt, wir bekommen Häuser? Vorher sagt er, nur ein Haus verlassen in der Einzahl, aber wir bekommen Häuser. Dann sagt er, Mutter verlassen in der Einzahl, aber wir bekommen Mütter. Glaubensgeschwister? Ja. Ich glaube, dass es richtig ist, die Richtung. Wenn ich den Vergleich Vers 29 mit 30, in Vers 29 listet Jesus auf, was wir alles verlassen könnten. Und in Vers 30 listet er auf, was wir alles gewinnen werden. Dann fehlen in Vers 30 zwei Dinge. Und zwar die Frauen und die Väter. Die Frage ist, warum? Warum bekommen wir, wenn wir Jesus nachfolgen, warum bekommen wir Brüder und Schwestern und Mütter, aber keine Väter? Und keine Frauen? Ich möchte eine andere Stelle lesen in Markus Kapitel 3, Verse 32 bis 35, wo es in die gleiche Richtung geht. Markus 3, ab Vers 31. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, die blieben draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her, sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir merken, hier geht es um eine geistliche Familie, um die Familie der Gläubigen, um die Gemeinde. Und so geht es auch in Markus Kapitel 10 nicht um einen irdischen Besitz, sondern es, da wo wir 10.000% Zins bekommen, sondern es geht um einen geistlichen Besitz und um eine geistliche Familie. Und dann bekommen wir hundertfältig jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. Häuser. Weißt du, was ich schätze, wenn ich in meine ehemalige Heimat Neulußheim, wo ich von 1995 bis 2002 gelebt habe, was ich dort schätze am allermeisten? Ich weiß, wenn ich morgen dorthin fahre, dann sind mindestens 10 Häuser dort, die bereit sind für mich, die Türen aufzumachen. Und die sich reißen drum, fast in Konkurrenz, dass ich bei ihnen übernachte. Und wenn ich dort bin, und das erlebe ich immer wieder aufs Neue, und ich kehre bei ihnen ein, denke ich mir, es ist so, wie wenn keine Zeit vergangen wäre. Und dann sitzen wir am Mittagstisch und wir beten vorher und nachher tauschen wir aus. Und wir sind auf einer Linie, weil wir einen geistlichen Vater haben. Häuser. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben kenne. Irgendwo hinzukommen und zu wissen, da sind Häuser und nicht nur eins, offene Türen, Gastfreundschaft. Und wie oft habe ich die Wärme und die Herzlichkeit von den Häusern genießen dürfen und ich zehre heute noch davon. Haben wir solche Häuser? Oder verkriechen wir uns in unseren eigenen Häusern? Weiter sagt Jesus, bekommen wir hundertfältig geistliche Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder. Das ist etwas, was Männer wie Paulus erlebten. Als der sich bekehrte, wurde bestimmt die Tür seiner leiblichen Familie zugeknallt. Und er hat seine alten Pharisäerkollegen, die hat er alle verloren. Aber was Gott ihm schenkt, das war eine viel größere geistliche Familie. Wenn du die Grüße liest in den Briefen, die er geschrieben hat, dann merkst du etwas von seiner Familie. Wenn ich Römer 16 lese, nur ein Vers, Vers 13, da sagt er, grüßt mir den Rufus und seine Mutter, die auch meine Mutter ist. Der Paulus bekam Mütter. Ich frage dich ganz persönlich, hast du Mütter hier in der Gemeinde? Wo sind sie? Nach der Heiligen Schrift sind wir hier in Traunreuth eine große geistliche Familie. Und wenn wir jetzt auch in Tittmann in Gemeinde anfangen und wir warten schon die ganze Zeit drauf, dann weiß ich, Mensch, ich habe auch noch viele Schwestern, Brüder, Mütter und Kinder hier in Traunreuth. Und wenn ich zurückkomme und wieder mal hier bin, dann freuen sie sich auch drüber. Das ist doch ein Vorrecht. Sogar in Rumänien habe ich eine Schwester und einen Bruder, die ich kenne. Und dann in Mexiko. Wie siehst du eigentlich die Geschwister hier in der Gemeinde? Hast du welche hier, wo du sagen könntest, der ist mir wirklich ein Bruder? Oder dem darf ich ein Bruder sein? Sind sie so etwas, ist diese Gemeinde, schau dich um, ist das, was du hier vor dir siehst oder um dich siehst, ist das etwas für dich wie eine hundertfache Belohnung für das, was du um Jesu Willen verlassen hast? Und wenn nicht, dann frage ich mich, warum? Ich habe das Gefühl, dass viele von uns das so gar nicht mehr nachempfinden können, weil wir so stumpf sind. Weißt du, ich möchte eines sagen, deine irdische Familie, die wirst du mit dem Tod verlieren. Deine leibliche Oma, deine leibliche Mutter wirst du mit dem Tod verlieren. Aber deine geistliche Familie, die hast du über den Tod hinaus. Warum nennt Jesus hier bei unserem Lohn nicht Frauen und nicht Väter? Ich denke, Frauen einfach deshalb nicht, weil es keine geistlichen Ehefrauen gibt. Das ist irgendwie ganz logisch, oder? Es gibt für uns geistliche Brüder, geistliche Schwestern, Mütter und Kinder, aber sollte jemand um seines Glaubens willen seine Ehefrau verlassen müssen, dann bekommt er dafür nicht ersatzweise, zigweise Ehefrauen oder geistliche Ehefrauen. Sondern die Ehefrau, die Frau bleibt ihm vorenthalten. Er hat aber Brüder und Schwestern. Warum werden Väter nicht erwähnt? Ich denke, das ist, weil Jesus sagt, nur einer in der neuen Familie ist euer Vater, nämlich Gott. Und ihr sollt euch nicht in eurer Gemeinschaft Vater nennen lassen. Denn diesen Titel trägt nur einer. Und zuletzt erwähnt Jesus dann auch noch Äcker. Gibt es sowas wie geistliche Äcker? Ich denke hier an geistliches Land, das wir für Jesus einnehmen können. Dort, wo Paul und Steffi hingehen werden, das sind Äcker. Und diese Äcker dürfen sie gewinnen. Und wenn wir nach Tittmoning gehen, dann hoffe ich, dass dort auch geistliche Äcker sind, Land, das wir einnehmen dürfen. So ein altes Jugendlied hieß mal, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Manche Missionare durften ganze Kontinente für Jesus in Anspruch nehmen. Ich denke, dass es auch um geistliches Land geht. Der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker. Jetzt fragst du dich vielleicht ist das alles nicht doch irgendwie Schwärmerei, oder? Ist das realistisch? Es ist keine Schwärmerei, denn Jesus fügt hinzu, und zwar unter Verfolgungen. Und genau dieser Hinweis bewahrt uns davor, zu meinen, dass wir den Himmel schon hier auf der Erde haben könnten. Im Himmel wird es keine Verfolgung geben. Aber der Lohn hier auf dieser Erde ist gigantisch, aber unter Verfolgung. Und das bedeutet, dass dein Leben als Christ auch immer einen hohen Preis erfordert. Und trotzdem gilt diese Verheißung. Dass niemand, der Haus und Brüder und Schwestern, Vater und Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und das alles ist nur die Dividende in diesem Leben. Und dann fügt Jesus noch dazu, ganz kurz, und sagt, in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Darauf kann ich jetzt gar nicht mehr eingehen, weil das wär noch eine zehnfache Predigt von dem, was wir jetzt schon hatten. Aber was wird es für einen überwältigenden Lohn geben oder was werden wir empfangen, wenn wir einmal in der Ewigkeit beim Herrn sind? Wenn der Lohn in dieser Zeit schon so groß beschrieben wird. Und den Lohn im Himmel, den dürfen wir dann in vollen Zügen genießen, weil es im Himmel dann eben keine Verfolgung mehr gibt und keine Sünde, die unseren Lohn noch irgendwie betrüben könnte. Hier ist er betrübt. Ihr seid zwar mein Lohn, nicht, dass ich mir den selber verdient hätte, aber der Herr hat ihn mir geschenkt. Aber ein betrüblicher Lohn manchmal. Aber im Himmel gibt es das dann nimmer. Da dürfen wir den Lohn in vollen Zügen dann genießen. Denk mal zu Hause in Ruhe darüber nach oder grabe in der Schrift, was für riesige Erträge es dir bringt, wenn du heute dein Leben für Gott investierst. Schau, von den Investoren sagt man, sie sind total klug und gerissen, wenn es um Aktien, um Wertpapiere, um Geldanlagen geht. Aber wenn es um einen 10.000-prozentigen Gewinn im geistlichen Bereich geht, dann haben wir irgendwie ein Brett vorm Kopf. So kommt es mir vor. Seltsam, oder? Ist das nicht komisch? Vor einiger Zeit habe ich eine Mail bekommen von einem Mädel aus meiner Kinderstunde von früher. Jetzt ist sie eine junge Frau. Nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Sie hat das auch nur von jemand anders bekommen. Aber da steht drin, komisch, dass 100 Euro nach so viel aussehen, wenn du sie der Gemeinde gibst, aber nach so wenig, wenn du damit einkaufen willst. Ist doch komisch, oder? Komisch, wie lange es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen, aber wie schnell 60 Minuten Fußball vorbei sind. Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten können, aber wie leicht es geht, Stunden mit Freunden zu quatschen. Komisch, wie schwer es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, aber wie leicht es ist, die Tageszeitung stundenlang durchzuforsten. Komisch, wie schwer es fällt, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, aber wie einfach es ist, den neuesten Tratsch zu verbreiten. Ist doch alles komisch. Und es ist komisch, dass wir mehr über irdische Belohnungen nachdenken, über das, was ich meinen Beruf verdienen könnte, als über die geistliche Belohnung. Das ist wirklich komisch. Und hier weist uns Jesus zurecht und sagt, es ist niemand, der Haus, Brüder, Schwestern und all diese Dinge verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig wieder empfängt. Einen Zinssatz von 10.000%. Zuletzt sagt der Herr noch, aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Vielleicht ist dieser Zusatz in erster Linie eine Warnung für den Petrus, natürlich auch für uns. Womöglich will der Herr sagen, pass auf, wenn du jetzt nach vorne preschst, damit du den höchsten Lohn bekommst, dann wirst du der Letzte sein. Pass auf, dass du nicht hochmütig wirst. Es geht nie darum, der Erste zu sein, sondern immer der Letzte zu sein. Das heißt, der Diener zu sein von allen. Das wird dann das Predigtthema vom nächsten Mal sein. Ich denke, dass hier dann wieder eine Brücke geschlagen wird. Es ging heute Morgen um unseren Einsatz für Jesus, um unseren Lohn in der Nachfolge. Und den Auslöser gab Petrus. Ich bin manchmal dankbar für so Äußerungen von Petrus, sonst hätten wir manches nicht, was in der Schrift steht. Er fragt, sagt der Stand, sie, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und Jesus gibt ganz selbstverständlich Antwort, ohne zu schimpfen. Und er sagt, zeigt uns, was wir verlieren könnten. Er zeigt uns aber auch, was wir sicher bekommen werden und was wir jetzt schon haben in der Gegenwart und was wir haben werden in der Zukunft. In der Gegenwart bekommen wir jetzt schon reichen Ersatz für all das, was wir verlieren könnten, und zwar durch das Leben in der Gemeinde Jesu. Und ich wünschte mir, wir könnten dieses Leben in der Gemeinde Jesu irgendwie mehr genießen und als Lohn sehen, als ein Geschenk, das Gott uns macht, mit hundertfachem Gewinn. Das Leben, das du hier in der Gemeinde haben kannst, was dir Gott schenkt, das ist hundertfach mehr als all die Freuden, die du draußen in der Welt genießen kannst. Und dann sagt er in der Zukunft ewiges Leben. Und die Belohnung, die wir dort für unseren Einsatz erwarten können, die muss unermesslich sein. Alles verlassen, das hundertfache Gewinnen. Vielleicht denkst du immer noch, hat das Jesus nicht ein bisschen weit hergeholt? Ist das nicht übertrieben oder schwärmerisch? Aber Jesus gibt, und jetzt lese ich die letzten Verse noch und dann bin ich ja fertig, Jesus gibt jetzt mit seinem eigenen Leben selbst ein Beispiel. Und das deutet er jetzt noch an, indem er jetzt das dritte Mal im Markus-Evangelium von seinem Leiden und von seinem Sterben und jetzt auch von seiner Auferstehung spricht. Und er sagt in Vers 32, das heißt in Vers 32, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Und sie werden ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und damit demonstriert Jesus mit seinem eigenen Leben genau das, was er gerade seinen Jüngern sagte. Der Herr Jesus war bereit, alles zu verlassen. Er verließ seine Heimat im Himmel. Er verließ seine Freiheit auf Erden. Er verließ seine Ehre vor den Menschen, indem er sich nackt ausziehen ließ und ins Gesicht spucken. Und er verließ sein Leben. Aber am dritten Tag würde er alles wiedergewinnen, was er verlassen hat, und zwar hundertfältig. Und er bekam dafür einen großen Lohn. Seine Gemeinde, du und ich. Und er bekam Brüder und Schwestern. Er kauft durch sein eigenes Blut. Der Einsatz von Jesus für dich, der lohnt es sich, oder? Und ich sage dir, dein Einsatz für Jesus lohnt sich auch. Und ich wünschte mir viel mehr, dass wir es noch kapieren. Amen.